Ich so, irgendwie die Auflösung nicht.
Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut rübergekommen. Wir haben schöne Weihnachten gehabt, Sie reich geschenken lassen. Die Kälte hat schon erste Lücken in die Auditorium geschlagen. Ja, ich will eigentlich gar keine große Vorrede machen. Trotz der Unterbrechung geht die Vorlesung weiter. Und ich möchte deswegen auch ohne große Umstände einfach nur den Job weitermachen. Wir haben bisher uns primär mit Algorithmen befasst, die wir sehr direkt aufschreiben können. Das heißt, wir haben rekursive Funktionen im Wesentlichen, die entweder auf primitiven Daten arbeiten, wie Zahlen, wie Strings oder so etwas. Und wir haben dann eigene Datenstrukturen eingeführt. Da haben wir uns bisher im Wesentlichen auf die Liste, also auf Sequenzen beschränkt. Da werden wir noch mehr sehen. Aber die Programme waren im Wesentlichen so, dass sie eben auf den Sequenzen gearbeitet haben, und zwar unmittelbar auf den Sequenzen gearbeitet haben. Jetzt möchte ich mit Ihnen mal kurz ansehen, wie das aussieht, wenn wir Daten haben oder Datenstrukturen haben, die nicht von der Benutzung her 1:1 die Implementierung entsprechen. Das heißt, ich möchte mit Ihnen jetzt die Situation anschauen, dass ich eine Datenstruktur habe, die ich in einer ganz bestimmten Form mit bestimmten Funktionen benutze, aber dass diese Datenstruktur ist nicht genau so konstruiert, wie ich sie benutzen möchte. Man spricht dann auch von abstrakten Datengruppen. Das heißt, ich habe eine Benutzungssicht, die nicht unbedingt der Implementierungssicht entspricht. Und genau das ist das Thema, mit dem ich mich jetzt befassen möchte.
Dann machst du einfach so, dass dies nicht weiß, wenn man halt nur eine Methode drauf schreibt.
So, wir kämpfen hier noch ein bisschen gerade mit der Technik, die Sie sehen. Also, das heißt, ich möchte mich generell mit dem Thema. Oh, das ist eine spannende Frage. Mit dem Thema abstrakte Datentypen befassen. Wird auch gerne einfach als ADT abgekürzt. Das heißt, ich habe eine Benutzungssicht, der Daten muss nicht mit der Implementierungssicht identisch sein. Darum geht es jetzt in dem Fall.
Das ist beides auf dem Blanko und das andere.
Wunderbar. Ach, dann spielen wir dreimal
drehen. Aus irgendeinen Gründen haben wir das so gepasst.
So. Ich danke dir. Wenn wir das machen, dann, wenn wir solche Konzeptionen entwickeln, dann gehen wir im Allgemeinen so vor, dass wir als erstes, wenn ich ein Problem habe, muss ich zunächst mal die Idee zur Lösung haben. Irgendwie muss man draufkommen, wie es gedacht ist. Nach der Idee zur Lösung muss dann die Programmierung kommen. Das heißt, die Idee, die man vielleicht nur skizziert hat anhand kleiner Bilder, Beispiele, die muss dann im Programmtext umgesetzt werden, mir ist völlig egal, ob das jetzt Opal ist oder REST oder Java oder C++ oder sowas. Die müssen irgendwie das umsetzen. Dann kommt aber die Korrektheitsanalyse. Das heißt, es ist nicht sicher, dass ihre Idee wirklich stimmt, dass ihre Umsetzung gestimmt hat. Man muss auch gucken, dass das wirklich das tut, was man sich vorgenommen hat. Und man sollte auch eine Effizienzanalyse anschließen. Das heißt, muss auch schauen, ist das Programm eigentlich schnell genug oder ist das so schrecklich langsam, dass diese Lösung nicht brauchbar ist. Und das Ganze sollte noch begleitet sein mit Dokumentation. Ja, das wird gerne vergessen. Oder, was auch oft passiert, es wird dann sozusagen als der fünfte Punkt angeschlossen und es wird gesagt, naja, die Dokumentation machen wir, wenn wir dann fertig sind, findet natürlich nie statt, weil gegen Ende des Projekts ist man völlig in Hektik, ja, weil man die Termine nicht eingehalten hat und dann hat zur Dokumentation schon gar keiner mehr Zeit und dann wird hektisch an dem Projekt noch rumgefummelt und am Schluss ist ein Ding ohne Dokumentation da. Ja, und dann müssen Sie irgendwann was ändern und dann stellen Sie fest, es ist nie aufgeschrieben worden, warum war es, wie gemacht wird. Und dann dauert das Ändern halt fünfmal so lange, aber das ist halt der Preis, den man bezahlt. Das kann dann auch sehr unangenehm werden. Wir begutachten zurzeit zum Beispiel ein größeres Produkt und dort müssen wir feststellen, es wird im sicherheitskritischen Bereich genommen und dort steht dann plötzlich in der Begutachtung drin, ist eigentlich für sicherheitskritische Software nicht brauchbar, weil keine adäquate Dokumentation existiert. Das heißt, die Benutzer des Tools wissen gar nicht, was sie tun, wenn sie es benutzen. Und damit ist es eigentlich für sicherheitliche Anwendungen a priori unbrauchbar. Das kann Ihnen in Zukunft immer öfter passieren, in dem Maße, wie wir sicherheitskritische Anwendungen wirklich begutachten lassen, in dem Maße, in dem Gerichte draufschauen, ob jemand einen Fehler gemacht hat, wenn was passiert ist, kann es eben dazu führen, dass eine mangelnde Dokumentation durchaus dann als ein Killer-Argument benutzt wird und gesagt, diese Software wäre zwar schick, aber da eigentlich keiner genau nachlesen kann, was sie tut und alles nur auf treuem Glauben und Trial and Error passiert, können wir die nicht benutzen. Also das heißt, das Dokumentationsthema wird immer wichtiger. So, was ich jetzt machen will, ist mit ein paar ganz einfachen Beispielen anfangen und ich habe Ihnen mal die Tabelle hier nochmal zur Erinnerung aufgelegt, die wir vor Weihnachten hatten. Wo man dann, als man seine Effizienzanalysen macht, dann kommt man relativ schnell beim sozusagen durchs Draufgucken auf die Programme auf sogenannte Rekurrenzgleichungen. Also man sagt, wenn meine Datenstruktur die Größe n hat, dann, wenn ich die Funktion aufrufe, mit einer solchen Datenstruktur hat die rekursive Aufrufe und dann gucke ich, wie groß das im rekursiven Aufruf ist, meine Datenstruktur. Und dann gibt es typischerweise Formeln, die Sie hier links stehen. Diese Rekurrenzgleichungen stehen entweder, wenn Sie mal imperativ programmieren, bei Schleifen oder bei uns eben bei rekursiven Aufrufen. Und hier sind so die wichtigsten fünf Muster, auf die man stößt, mal zusammengefasst. Das haben wir vor Weihnachten gemacht. Und auf der rechten Seite steht dann immer dabei, wenn Sie links eine Formel, eine Rekurrenzgleichung dieses Musters entdecken, dann ist rechts die Aufwandsklasse, die dazu gehört. Also wenn Sie zum Beispiel einen Algorithmus haben, wo Sie eine Liste verarbeiten, und wenn Sie mit einer Liste der Länge n reingehen, das ist die erste Zeile, dann haben Sie einen rekursiven Aufruf, bei dem die Liste um 1 kürzer verarbeitet wird, und Sie haben noch ein paar primitive Operationen, die zum Beispiel selber nochmal Aufwand n machen. Also dann wäre k gleich 1 in dem Fall, dann kommt ein quadratischer Algorithmus raus. Ja, dann habe ich O n Quadrat, wenn k gleich 1 ist. Das sind so die Beispiele, die wir dann haben werden. So, ich fange mit was ganz Einfachem an und wir werden uns im Wesentlichen eigentlich immer um Listen in irgendeiner Form bemühen an der Stelle. Das heißt, ich werde sehr viel arbeiten mit Listen. Das heißt, ich habe im Wesentlichen, werde ich so eine Datenstruktur haben, Data, List, von Alpha, die ist dann jeweils eingebettet, also ist irgendwie in eine polymorphe Struktur eingebettet, und die ist halt üblicherweise, mache ich jetzt entweder sowas wie empty, oder cons von, und dann hatten wir first, war dann Alpha, Sie gestatten, dass ich das so schreibe und Rest war wieder eine Liste. Und das Ganze ist, wie gesagt, eingebettet in einer Struktur der Implementation, die parallelisiert mit Alpha. Das werden Sie dann gleich noch öfter sehen. Das ist die Basisstruktur, von der ich ausgehen möchte. Und von der ausgehend fange ich jetzt mal an, und mache folgende abstrakten Datentypen. Ich möchte den abstrakten Datentyp beschreiben, wie er in der Programmierung ganz oft vorkommt,
abstrakter Datentyp. Stack heißt der. Auch manchmal in der Literatur Keller oder Stapel genannt. Sie finden verschiedene Namen für diese Datenstruktur. Und die Idee ist, das Prinzip dieser Datenstruktur wird auch gerne als LIPO bezeichnet. LIPO steht für Last In, First Out. Das heißt, das letzte Element, das ich reingetan habe, kommt als erstes wieder raus. Ja, also in umgekehrter Reihenfolge. So, dieses sieht dann so aus, dass ich sage, es gibt eine Signature. So, diese Signature hat einmal eine Sorte Stack, also Signature, und ich sage jetzt mal, gestattet, dass ich das mit griechischen Buchstaben schreibe, also Alpha, Beta, Gamma, also Sort Alpha, dann führe ich ein, eine Sort Stack, dann gibt es eine Funktion empty, die liefert mir einen Stack, dann gibt es eine Funktion push, heißt die üblicherweise, die nimmt einen Stack, dazu ein Element Alpha und liefert mir einen neuen Stack, dann das Gegenstück dazu ist die Funktion pop, die nimmt das Element wieder raus und schließlich gibt es dann noch die Funktion top, die liefert mir das oberste Element. So, das heißt, bei push habe ich hier hinzufügen, dann nehmen wir oberstes Element löschen. Und hier kriege ich das oberste Element. So. Außerdem möchte ich noch die Funktion längst dabei haben. Ich möchte wissen, wie viele Elemente drin sind. Das geht Stack nach NAT. Und natürlich, damit das geht, müsste ich hier oben oder unten ist, fummel ich es am Schluss hin. Damit das Ganze Sinn macht, brauchen wir natürlich Import NAT. Only NAT. Das werde ich in Zukunft mit dem Start nicht immer machen, dass ich dann noch immer diese Importe dazu schreibe, das ist offensichtlich, was ich dabei jeweils brauche. So, das ist eine abstrakte Sicht, nur ist es nicht klar, Anzahl der Elemente im Set, das ist auch klar. So, das werde ich jetzt in Zukunft, wie gesagt, etwas knapper schreiben, aber beim ersten Mal schreibe ich es mal in voller Länge auf. So, jetzt geht's los, muss ich halt die Implementierung machen. Ja, das heißt, das muss ich jetzt wusste, dass ich da oben gestört habe. Keine Schimpf. Ding hat keinen Namen gehabt. Ich denke mal, irgendwo war das Alpha-Mensch. So etwas lustlos in der Gegend gestanden. So. Also Implementation von Stack Alpha. So, und jetzt kommt der Punkt, jetzt muss ich einfach eine Idee haben. Und dann muss ich sagen, wenn ich mir so meine Datentypen anschaue, dann sieht das ja folgendermaßen aus. Mein List hat doch, wenn ich sage, first, wenn ich einfach sozusagen, also Ideen skizzen. Das ist hier ein bisschen trivial, aber ich will nur das Prinzip mal einführen. Wenn ich, das ist also hier sozusagen ein Schmierzettel, auf dem ich Ideen skizziere. Wenn ich mache first von cons von A und Rest, dann ist das genau mein A. Das ist genau das, was ich eigentlich. Größere Karawanen ziehen wir durch. Müssen wir irgendwas für Sie unternehmen, dass es hier interessanter wird? Die Sunni beleuchten sich sehr leicht eben. So. Okay. Das heißt, eigentlich entspricht das First genau meinem Top. Ja? Wenn ich das mit Cons ist genau mein Push, ich tue das A rein und mit Top kriege ich das erst wieder zurück. Das ist traumhaft. Mit anderen Worten, mein Cons und mein First sind genau Push und Top. Und Rest ist dann offensichtlich Pop, dann schmeiße ich mir das Element weg. Also habe ich sie alle da. Das heißt, meine Implementierung könnte trivial sein. Ich sage einfach, Stack ist gleich Liste. Deswegen ist das Stack so angenehm. Ja, lässt sich wunderbar implementieren. Es gibt ein kleines Problem dabei. Und zwar folgendes. Wenn ich mir Length anschaue, Length von Cons A und Rest, das ist nun blöderweise ganz offensichtlich 1 plus Length von Rest. Das riecht nach UN. Linearer Aufwand. Um die Länge einer Liste festzustellen, muss ich die gesamte Liste durchrennen. Bis zum Schluss und die einzelnen aufaddieren. Wenn jetzt Leute Programme schreiben, der Bauart, falls die Länge der Liste gleich 0, dann mach folgendes, ansonsten mach was anderes, dann heißt es schon, der Test, ob sie leer ist, läuft ON. Und wenn ich dann noch eine Rekursion habe, dann mache ich dann Length von meiner Liste, ist nicht 0 gewesen, mache ich irgendwas mit dem Rest der Liste, dann messe ich den Length des Rest der Liste aus und ich habe wirklich einen wahnsinnig langsamen Algorithmus, obwohl ich dachte, eigentlich nur gucken, ob es leer ist. Nun gut, ich hätte das empty, den Test auf empty machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe hier nicht unbedingt diesen Test hier vorgesehen. Das heißt, ich hätte Length gerne schnell. Ja? Und die Idee, Length schnell zu machen, führt dazu, dass ich eine etwas andere Implementierung wählen muss. Das heißt, ich gebe es noch an, die Idee, Length soll schnell sein. Das ist der entscheidende Punkt, warum ich nicht einfach die Listen nehmen kann. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich führe ein Data, wie auf der anderen Folie gezeigt, Data List, das ist genau mein Entry. Mache ich jetzt mal der Notation. Oder ich nehme dieses Cons von First Alpha und Rest Doppelpunkt Liste. So, die kann ich aber nicht unmittelbar als Implementierung für mein Stack nehmen, weil Length ja lange dauern würde. Deswegen ist das nur eine Hilfsstruktur. Und diese Hilfsstruktur ist verborgen. Ja, denn sie taucht in der Signature nicht auf. Das heißt, wer mein Stack benutzen will, kann nicht meine Liste aufrufen. Die habe ich versteckt. Also könnte ich ihn anders mal die in der anderen Datenstruktur ersetzen. Mein Data Stack sieht jetzt so aus. Das ist einfach nur ein Pärchen, bestehend aus Length, das ist ein Nach, und aus Listenanteil, das ist genau eine Liste. So, und hier ist jetzt ein Punkt, da hätte ich jetzt gerne eigentlich ein Keyword oder sowas, haben wir nicht. Ich schreibe mal das so als Pseudo-Keyword, auch wenn ich es in den Kommentar schreiben kann. Es gilt, die Assertion ist, Length ist immer gleich Länge der Liste. Das heißt, das hier ist eine sogenannte Invariante. Diese Invarianten, das ist jetzt ein Punkt, über den wir kurz ein bisschen mehr sagen müssen. Das heißt, Assertions, speziell Invarianten. Das sind Begriffe, die kommen eigentlich aus der imperativen Programmierung, also auch sehen, was Sie dann ab dem zweiten Semester machen werden. Wobei Java nochmal eine Spezialvariante der imperativen Programmierung ist, die sogenannte objektorientierte Programmierung. Imperative Programmierung ist das, was man standardmäßig kennt. Das ist also COBOL, Pascal, Algol, C. Das ist alles so eine imperative Programmierung. Bei imperativen Programmierung, da haben Sie sowas wie einen Zustand, den Sie ändern, den Sie Variablen umsetzen und. Das, was man üblicherweise kennt. Im Gegensatz dazu sind funktionale Programmiersprachen ohne einen impliziten Zustand. Das heißt, da fangen Sie nicht jetzt für die Variable gesetzt und später muss man gucken, ob sie einer umgesetzt hat oder ob sie immer noch den gleichen Wert hat. Bei funktionaler Programmierung haben die Dinge immer einen festen Wert. Da ändert sich nichts in dem Sinne. Dort, als in dem Bereich, der traditionell ja der erste Bereich war, begonnen wurde, über Korrektheit von Programmen nachzudenken, dort gab es also erste Ideen von Bob Floyd, die waren schon sehr früh, in den 60er Jahren, schätze ich, hat er das schon gemacht. Und dann kam von Tony Hoare eben eine Idee, wie man das in einen formalen Kalkül fassen kann, und er hat den Begriff der Assertions dazu benutzt. Er sagt, Assertions sind Aussagen über mein Programm. Das sind Dinge, die nicht zum Programm gehören, die werden nicht vom Rechner zur Laufzeit ausgeführt, sondern es sind Feststellungen über das Programm. Und da ist sozusagen eine ganze Kultur drum entstanden, Programmentwicklung wird damit gemacht, es gibt formale Programmverifikationssysteme, die dort gemacht werden, und die basieren alle irgendwie auf Assertions. In der funktionalen Programmierung sind die weniger populär, das hat damit zu tun, dass man dort mit anderen Beweistechniken arbeiten kann als bei der imperativen Programmierung. Die imperativen Programmierung müssen nämlich erstmal diesen internen Zustand loswerden, weil der sich der Mathematik ein bisschen entzieht und müssen den letztlich funktional hinkriegen. Wir sind schon funktional. Trotzdem ist es an manchen Stellen günstig, diese Dinge zu haben. Das heißt, so eine Assertion ist eine Aussage, die ich über mein Programm mache. Und ganz besonders wichtig sind die sogenannten Invarianten. Das heißt, ich sage, diese Eigenschaft hat meine Funktion immer. Egal wie tief in die Regression einsteigen, diese Eigenschaft gilt immer. Oder diese Eigenschaft hat meine Datenstruktur immer. Also hier sage ich zum Beispiel jetzt an der Stelle, diese Aussage ist, wenn ich diese Pärchen mache, dann kann ich nicht irgendeine natürliche Zahl mit irgendeiner Liste zusammenbringen, sondern die Zahl hat immer die Eigenschaft, die Länge der Liste zu sein. Es gibt Programmiersprachen, in denen Sie diese Assertion sogar in die Typdeklaration aufnehmen können. Das sind so eine Subtypen, die Sie halten. Das Problem dabei ist, dass die vom Compiler nicht nachgerechnet werden können, während die Idee bei Typisierung ja ist, dass der Compiler sagt, der Typ ist korrekt oder nicht korrekt. Wenn Sie sowas einbauen, das kann nur zur Laufzeit gerechnet werden. Deswegen gibt es in den meisten Sprachen solche Dinge eben nicht als Teil der Typisierung, sondern wird eben extra in einen anderen Bereich genommen. Es gibt in Java, das werden Sie im nächsten Semester sehen, ein Schlüsselwort, Assert, kleingeschrieben. Da können Sie gewisse Assertions wie diese zur Laufzeit mitrechnen lassen. Allerdings müssen das dann wiederum legale Java-Programme sein, sonst geht es nicht. Aber Assertions haben sehr oft auch mathematische Eigenschaften, wie es gibt ein X, so das gilt. Und da kann dann kein Compiler der Welt nicht mehr helfen. Existenzkonto rechnen die halt nicht. Ja, es gibt eine natürliche Zahl, die folgende Eigenschaft hat, das können Sie vergessen, das macht einfach das System nicht. Also die Assertion-Sprache kann eigentlich die gesamte Prädikatenlogik normalerweise, da kann man Mathematik treiben, da kann man auch umgangssprachliche Texte machen, weil es in Kommentaren steht. Wenn Sie die Assertions zu harter Mathematik machen, dann können Sie zumindest Program Verifier, also Beweissysteme darauf ansetzen. Wir benutzen es nur informell. Was ich hier ausdrücke, ist im Grunde genommen etwas, was ich in einem Subtyp ausdrücken möchte. Nicht beliebige Paare von Zahlen und Listen werden hier benutzt, sondern nur ganz spezielle Paare. Nämlich Paare, bei denen die eine Komponente gleich der Länge der zweiten Komponente ist. So, das ist die Randbedingung. Da muss ich jetzt einfach aufpassen, dass ich diese Randbedingung permanent einhalte. So, und jetzt ist halt das einzige Problem noch, dass ich sage, ich muss meine gesamten Funktionen definieren. Das heißt, jetzt kommt zum Beispiel dead empty. Empty ist die Idee des leeren Stacks. Das ist also ein Paar, bestehend aus der Länge 0 und der leeren Liste.
Ganz offensichtlich ist nur die Länge der leeren Liste. Das nächste ist die Funktion push. Push von einem Stack S, das ist immer ein Pärchen, bestehend aus einer Menge L und einer Liste LSD. Und dort soll ein Element A von Typ Alpha draufgeschoben werden. So, das ist dann nichts anderes als ein neuer Stack, also ein Pärchen. Die Länge ist um eins größer geworden und ich sage, ich habe A cons Liste. Und Sie sehen, ich muss jetzt immer darauf achten, dass meine Invarianten eingehalten werden. Das heißt, hier gilt ja, die Invariante, das gilt L, ist Länge von Liste. Und dann gilt hier offensichtlich L plus 1 ist die Länge von A von Liste. Ja, das heißt, das muss eingehalten werden. Ansonsten hätte ich jetzt einen Fehler gemacht, ja? Danke. Gut aufgepasst. Liste. Dankeschön. Wenn es ein Selector ist, dann würde Opal sagen, ist zu hoch. Pattern-based mit Selektoren ist nicht möglich. So. Dann möchte ich hier beim roten Teil auch mit der Liste draus machen. So. Also, Sie sehen, so arbeite ich mir jetzt da völlig durch. Das heißt, das nächste, die Definition top von Pair L und Liste ist natürlich nichts anderes als First von Liste. Und das letzte, was ich brauche, vorletzte, der Push top brauche ich noch. Von einem solchen Pärchen, L und Liste, ist gleich ein neues Pärchen, L minus 1 und Rest von Liste. Und auch hier muss ich wieder prüfen, ob ein Invariante gilt und das ist richtig. Sie sehen mich übrigens noch und ich höre Sie noch, das war. Okay. Das neue Jahr hat spannende Effekte für uns vielleicht. Das waren vielleicht die, die hier durchgelaufen sind. Die suchen jetzt den Lichtschalter. So. Definition von Length von Pair von L und Liste. Das ist nicht wunderbar, das ist L. So, das heißt, was wir hier haben, ist jetzt. Und das war eigentlich, die letzte Zeile war eigentlich jetzt der gesamte Zweck der Übung an der Stelle. Es ist es gelungen, auch Length zu einer Operation konstanter Länge zu bringen. Das heißt, alle Operationen, die wir auf Stack haben, sind O1 konstant. Ja, das ist ein Gewinn. Vorher war, wenn man die Trivialimplementierung genommen hätte, wäre Length On gewesen. Das heißt, ich kann jetzt dazu schreiben, der Signature, wenn ich jemandem diesen Tipp noch geben will, sagen vom Aufwand her, alle meine Operationen im Stack sind konstanter Aufwand. Dazu muss man eines sagen, das muss man einfach über den Opal-Compiler wissen, wenn Sie sowas wie diese Liste da oben deklarieren, alle Konstruktoren und Selektoren sind mit konstantem Aufwand versehen. Also Konstruktoren und Selektoren sind O1. Wobei O1 heißt ja eine gewisse Anzahl konstante Anzahl in Maschineninstruktionen. Ja, das können dann 12 Maschineninstruktionen oder sowas sein. Das ist ein essentieller Punkt. Und wenn Sie jetzt alle meine Definitionen auf der rechten Seite anschauen, dann stellen Sie fest, dort kommen nur Konstruktoren und Selektoren vor und ein bisschen Arithmetik. Das sind alles konstante Operationen. Mit anderen Worten, dieser Stack hat die Eigenschaft, alle Operationen sind O1, sind mit konstantem Aufwand zu betreiben. Das hat man gerne. Ja, mit dem lässt sich gut arbeiten. Und wie gesagt, der Trick war, dass ich das garantieren kann, war natürlich notwendig, dass ich diese Implementierung mache, um Length
abzukürzen. Was im Wesentlichen eigentlich passiert ist, wenn Sie es genau anschauen, ist Folgendes. Wenn ich lenkt programmiere, lasse ich ja das im naiven Fall einfach über die Liste rübersausen und rechne immer die plus 1 hoch. Was ich hier mache, ist im Grunde genommen diese Rechnung zu verteilen. Wann immer ich Push oder Pop mache, rechne ich ein bisschen lenkt mit. Ja, das heißt, dieser Zeitaufwand, damit wird die Push-Operation, bzw. die Pop-Operation einen Tick länger, weil sie mehr Maschineninstruktion machen. Sie machen es nicht nur den Zugriff auf das erste Element oder packen eins dazu, sondern sie rechnen auch noch was mit. Sie haben ein bisschen Arithmetik dabei. Müssen auch zwei Konstruktoren statt einen rechnen. Also das heißt, die Länge meiner Push-Operation ist ein Tick aufwendiger geworden. Aber der Effekt ist, dass ich jetzt längst nicht mit einer Rekursion rechnen muss. Und wenn ich eben bei einem bestimmten Stack längst 20 Mal abfrage, habe ich einen wesentlichen Gewinn gemacht. Das ist so eine Abwägungsgeschichte. Ja? Also ganz umsonst habe ich es nicht gekriegt, aber der Aufwand ist relativ überschaubar. Um Ihnen jetzt zu zeigen, wie problematisch das ist, gucken wir mal jetzt eine andere Datenstruktur an. Und zwar kommt jetzt ADTQ. Also eine Schlange. Ja, wenn Sie am Schalter anstehen, wenn die Leute sich anständig benutzen, ist das eine Q. Und eine Q hat das Grundprinzip bei einer Q heißt, dass sie eine FIFO haben. Das findet die Literatur ganz oft, das heißt First In, First Out. Ja, also wer als Erster gekommen ist, wird auch als Erster bedient. Sie wissen, dass im Sozialverhalten, wenn jemand dieses Prinzip verletzt, kommt der nicht gut an. Also die Leute, die sich dieser Schlange so irgendwie vorne reinquetschen, machen keine gute Stimmung. Ja, trotzdem wird sich herausstellen gleich, dass die Q aus Programmiersicht nicht angenehm ist. So, Signature Q von Alpha. Und ich schreibe jetzt einfach mal hin, weil ich jetzt nicht die Zeit verplempern will, analog zu Stack. Das heißt, optisch kein Unterschied. Mit einzigen Ausnahme, dass ich natürlich die Sorte jetzt nicht Stack, sondern Q nenne. Ja? Aber ich habe Push, ich habe Pop, ich habe Top, ich habe Length, genau die gleichen Namen, die haben genau die gleiche Funktionalität, das sieht identisch aus, ich will es nur anders implementieren. Und ich gebe dem Ding natürlich auch einen anderen Namen, damit die Verwirrung nicht beliebig groß wird. Und jetzt kommt genau mein Problem, die Implementation. Q von Alpha. Wie sieht die aus? Ich mache mal wieder meinen Versuch zu sagen, Data List ist entweder empty oder cons von first alpha und rest Liste. Also ich mache genau den gleichen Versuch mal. Dann sage ich Data Q ist wieder ein Pair, L, Doppelpunkt, Nacht, und Liste, Doppelpunkt, List. Und auch wieder Assert, es gilt immer, L ist das gleiche wie Length von Liste. So weit, so gut. Also ist, und was ich übrigens, ich sage es mal dazu, was ich jetzt immer weglasse, ist dann noch den Trend Import Not Completely oder Import Not Only und so weiter. Den Kram lasse ich jetzt mal alles weg. Empty ist wieder alles ganz einfach. Das ist ein Pair bestehen aus Null und leeren Liste. So, jetzt kommt die Frage, wenn ich jetzt habe First in, First out, also bei einer Queue, wo will ich gerne vorne und hinten sehen? Das heißt, wo füge ich hinzu und wo nehme ich weg? Das ist einfach eine Entscheidung. Designentscheidung ist aber ziemlich egal. Also, du kannst so rum und so rum machen. Ich entscheide mich jetzt mal zu sagen, dass ich als erstes nehme Depp. Also, dass wir das Einfachste noch am Anfang machen. Length von Pair von L und Liste ist L. Dann habe ich Depp. Ich nehme mal Pop von Pair von L und Liste. Da sage ich einfach, das ist ein neues Pärchen. L-1 und Rest von Liste. Dann Top von L und Liste ist gleich First von Liste. Übrigens habe ich vergessen zu sagen, auch beim Stack galt das schon, was ist eigentlich, wenn die Liste leer ist? Bei Top und Pop. Zum Beispiel nehmen Sie an, Pop und die Liste ist leer, dann ist L gleich 0, dann ist doch L minus 1 wäre minus 1, das ist bei NAT nicht drin. Das ist also ein Fehler. Aber ich kann auch Rest der leeren Liste nicht mehr nehmen. Ja, das heißt, was passiert ist, es ist nicht definiert. Ich kann nicht die leere Liste sagen, ich schmeiße ein Element weg. Und ich kann nicht sagen, gib mir das oberste Element der leeren Liste. Das ist halt nicht da. Und das heißt, was hier passiert ist, wie wir das halt öfter haben, solche Funktionen sind einfach undefined. Das ist das gleiche wie Division durch 0. Wenn ich durch 0 dividiere, geht halt nicht. Ja? Das ist meine Verantwortung aufzupassen, dass ich nicht die leere Liste noch weiter versuche zu selektieren. Ja? Ja, das geht generell. Das heißt, bei Listen generell, und das vererbt sich auf Stack und Queue, ist aber auch vernünftig, denn was soll bitte das Top-Element des leeren Stacks sein? Da kann ich nichts zurückgeben. Der Klassiker in der Informatik, Sie haben ganz viele sogenannte partielle Funktionen, also Funktionen, die nicht immer definiert sind, und Sie müssen mit den Fehlern umgehen. Ja, man schreibt einen Algorithmus so schön runter, aber glauben Sie mir, wenn Sie das später mal in Java im nächsten Semester machen, da arbeiten Sie auch mit Datenstrukturen, da heißt dieser Fehler dann immer Null Pointer Exception. Und Sie, glauben Sie mir, wenn Sie Java programmieren, das ist mit die häufigste Meldung, die Sie sehen werden. Ja. Schön groß, das ist dann meistens ausgedruckt, Null Pointer Exception. Und dann sagen Sie, okay, irgendwo habe ich wieder mal versucht, von einer leeren Datenstruktur was anzugucken. Ja, das ist ein Standardfehler. So. So weit, so gut. Das war jetzt noch alles einfach. Jetzt kommt aber mein Problem. Wie kann ich Push machen? Von Pair, L und Liste. Dass es L plus 1 werden soll, ist ja okay, aber meine Schwierigkeit ist jetzt folgende. Wenn ich so eine Liste mir vorstelle, dass ich jetzt so eine Liste habe, 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und ich sage jetzt, das hier ist mein erstes Element, das heißt, hier ist mein Top. Wenn ich Pop mache, also Top führt zu 1, Pop führt zu der Liste 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt Push mache, also hier, wenn ich jetzt an diesem Element sage Push, also wenn das hier meine Queue ist, wenn ich jetzt sage Push, Queue, das Element 6, dann muss daraus entstehen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beim Stack war das wunderbar, da war nämlich wurde die 6 vorne eingefügt und deswegen war das trivial. Jetzt muss ich es hinten anhängen. Und das bedeutet, wenn ich es hinten anhänge, muss ich jetzt Folgendes machen, es empfiehlt sich bei sowas immer mit Hilfsfunktionen zu arbeiten, das ist also ein Pair von L plus 1 und jetzt kriege ich nicht dieses Konstrukt vorne, sondern jetzt kriege ich Liste Append, Liste Append A. Ich mache mal eine Infix-Notation. Um anzudeuten, dass es auf der anderen Seite geht. Und jetzt brauchen wir die Hilfsfunktion, dieses Append nimmt eine Liste und ein Element Alpha und liefert mir eine neue Liste und die ist ganz trivial definiert. Wenn ich habe empty append a, dann ist es gleich a const empty. Bei empty ist es so schön, weil es ist egal, ob ich es von vorne oder hinten hin tue, es ist immer das gleiche. Aber def, wenn ich habe x const rest append a, dann ist es x const rest append a. Deswegen habe ich append als Infix geschrieben, dass man auch ein bisschen die Optik da sieht. Ja? So, wenn ich mir das jetzt anschaue und mir davon den Aufwand betrachte, dann ist klar, im Rekursionsfall ist der Aufwand 0 und im sonstigen Fall, wenn ich eine Liste der Länge n habe, also wenn es g von n ist dann gleich was, ich habe hier 1, das ist hier, weil ich diesen Konstruktorhaufen habe, plus Aufwand von der Restliste, von tn minus 1.
Halt. Falsch. Das Teil wollte ich doch überhaupt nicht gut wissen.
So, wenn Sie das anschauen, diese erste Formel hier, das ist t von n ist t von n minus 1 plus d mal n hoch k, k ist 0 in dem Fall, ja, weil 1 ist n hoch 0, das heißt, aufgrund dieser Überlegung ist das Ganze o von n, was uns nicht sehr überrascht. Ja, ich würde nochmal zeigen, dass diese Formeln einfach da anwendbar sind. Mit anderen Worten, jetzt hat mein Push, das R, der das erkennt, mein Push hat plötzlich Ordnung, das heißt, Push hat Aufwand O von N. Das ist jetzt unangenehm. Mit anderen Worten, die Q macht beim Push einen Aufwand, der ist linear. Und wenn ich jetzt also einen Algorithmus habe, der mit Qs arbeitet und selber N mal da was tut und jedes Push hat Aufwand N selber wieder, dann lande ich bei einem Aufwand von On Quadrat. Das heißt, ein Algorithmus, der eine Warteschlange verarbeitet, wenn man sie füllt und leert, arbeitet letztlich mit On Quadrat. Wenn bei Stack, würde der Algorithmus mit On arbeiten, weil das Stack schneller geht. Das ist extrem unerfreulich. Ja, das heißt, die Q macht uns an der Stelle ziemlich viel Ärger und mit diesem Ärger werden wir uns ein bisschen befassen müssen. Wenn Sie Pascal programmiert haben oder C programmiert haben, dann werden Sie vielleicht sagen, Moment mal, als C-Programmierer kenne ich einen Trick, wie ich die Q auch Push Open Ending kriege. Ich muss nur einen zweiten Pointer setzen, bla bla bla. Man glaubt das schon alles. Ist im Prinzip richtig, aber Sie gewinnen Geschwindigkeit und zahlen mit Sicherheit. Und zwar passiert folgendes Problem. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so eine Q, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann können Sie so Tricks machen, wenn Sie imperativ programmieren, dass Sie sich einerseits hier vorne und hier hinten jeweils so einen Anker setzen. Und wenn Sie Append machen, machen Sie am hinteren Anker was. Und bei First und Rest arbeiten Sie vorne. Die Schwierigkeit ist aber folgendes. Wenn Sie danach folgendes machen, Q1 ist gleich Q Push, also ist Push QX und Q2 ist Push QY, dann entsteht hier 1, 2, 3, 4, 5 X und hier 1, 2, 3, 4, 5 Y. Und was Das bedeutet, Sie müssen das eine Kopie von der Queue anlegen. Es gibt keinen Trick, wie Sie da sowas hinkriegen können, dass Sie mit so einem Trick arbeiten würden, dass Sie dann irgendwo sagen, ich hänge mal ein X und mal ein Y noch an. Mit diesem Anker. Das vergessen die Leute gerne. Was dann in diesen imperativen Programmen fast immer passiert, ist Folgendes, dass Sie kriegen 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht es X, Y weiter. In 95% der Programme, die ich vom Studenten kriege und die man draußen sieht, passiert in der Situation das hier. Und beides, Q1 und Q2 sind beide die gleiche Q. Nämlich die verlängert ist. Alles trocken falsch ab jetzt. Ja, und den Fehler finden Sie halt in nächtelangen Testern. Ja, weil Sie stellen nur fest, irgendwie mein Programm tut nicht, was es tun soll. Und irgendwo entdecken Sie ganz tief unten, dass Sie die Q nicht zwei verschiedene Qs gemacht haben, sondern eine Q, in die Sie beide Elemente angehängt haben. Das ist der Fehler, den man wahnsinnig oft mit diesen, ob das nun Java oder C++ oder Pascal heißt, das passiert einem. Da garantieren funktionale Programmiersprachen, dass das nicht passieren kann. Wenn ich die beiden Qs haben will, kriege ich auch die beiden Qs. Also ich kann mich gar nicht lebendig anstellen, dass mir das daneben geht. Der Preis, den ich bezahle, ist es etwas aufwendiger. Beim Stack kann ich sagen, wenn Sie zwei so Dinge haben, einen langen Stack, der mit zwei verschiedenen Elementen vorne versehen wird, das sind doch Pfeile hin, dass Sie da nicht duplizieren müssen, aber der Q, auch ein guter Pascal-Programmierer oder C-Programmierer, muss dieses Kopieren machen. Ja? Also das Problem ist, er gewinnt auch keine Zeit, Problem ist nur, wenn er kein guter Programmierer ist, macht das zusätzlich auch noch falsch. Ja, dann haben Sie die klassische Situation, mein Programm berechnet zwar ein falsches Ergebnis, aber das affenschnell. Ja? Manche Leute sind da stolz drauf. Ja? So, also das heißt, den Preis bezahlen wir. Ich würde aber natürlich gerne den Preis nicht bezahlen. Ich würde gerne ein bisschen schneller die Queue haben. Frage, gibt es da eine Chance, dass ich ein bisschen besser werde? Dazu müssen wir uns zunächst noch eine Vorüberlegung machen. Also, Ziel ist ein schnelleres Push auf Queues. So, dazu machen wir eine kurze Vorüberlegung, die brauche ich jetzt. Und das ist nochmal, wo wir ein bisschen mit Invarianten und so arbeiten können. Ich möchte eine Funktion haben, Funktion revert, die eine Liste umkehrt. Ja, einfach mal, wir gehen wieder auf Listen zurück und gucken einfach mal ein neues Programm, das wir danach natürlich brauchen werden. Aber das machen wir erstmal eine getrennte Programmieraufgabe. Das ist so typisch im Bereich Ideen sammeln. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Revert eventuell was machen könnte, aber erst müssen wir mal wissen, wie funktioniert eine Revert. Das heißt, die Liste soll einfach umgedreht werden. Ich habe also Funktion Revert, die von List nach List geht. List so wie bei Stack und Queue definiert. So, dann kann ich also programmieren, dev revert von empty, das ist immer der angenehme Fall, eine leere Liste umdrehen, kostet nicht viel Zeit, das ist wieder leere Liste. So, Problem ist jetzt dev revert von a cons rest. Was muss ich machen? Ja, wenn ich die Liste habe, also ich habe eine Liste 1, 2, 3, 4, 5 und die möchte ich mittels Revert in eine Liste 5, 4, 3, 2, 1 umsetzen. 3, 2, 1. So, dann heißt es, wenn ich am Anfang, das hier ist ja 1, cons, 2, 3, 4, 5, dann muss ich das offensichtlich in 5, 4, 3, 2 machen und dann sagen, append 1 hinten. D'accord? So, das heißt, was ich hier machen muss, ist ganz einfach. Ich muss sagen, revert rest und dahinter der Pen A. Ja, ich drehe den Rest um und hinten hänge ich das A an. Ganz einfacher Algorithmus und ist auch potenzielle Schreibfehler, die ich begangen habe, auch offensichtlich korrekt. Das könnte man jetzt beweisen, aber dann müssen Sie irgendwie mit Indizes arbeiten. Das heißt, die Mathematik, die Sie dann aufbauen, ist genauso kompliziert wie das Programm selber. Also das sieht man eigentlich, dass dieses Revert hier genau das tut. Problem ist, was passiert eigentlich mit dem Aufwand? Alle Achtung. Also, die Rekurrenzgleichung, interessant ist ja immer diese hier, die Rekursion, der andere beim Abbruchfall ist klar, da ist der Aufwand 1. Also der Aufwand T, wenn meine Liste die Länge N hat, dann ist das einmal der Aufwand von der Restliste ist T von N minus 1 plus der Aufwand, den Append macht. Das wissen wir aber schon, das war Ordnung N. Hier findet übrigens beachte die notationelle Schlamperei. Warum schreibe ich das da hin? Machen alle. Wird auch so bei der Einführung, wann immer Sie einen sauberen Artikel oder Buch lesen über Hochkalkül, wird es immer zugegeben. Wenn Sie sich an die Zeit vor Weihnachten erinnern, ich tue es lange her, dann steht da mit ON bezeichnet die Klasse all der Funktionen, die von einer Funktion größer oder N dominiert werden. Dann aber O steht für eine Menge von Funktionen, die kann ich eigentlich nicht arithmetisch verarbeiten. Es wird aber einfach immer wie eine Zahl benutzt. Es wird sozusagen wie eine Zahl n benutzt. Ja, das ist einfach eine Schlamperei, die machen aber alle. Das heißt, man rechnet im Kalkül, obwohl eigentlich, wie wir sagen, es gibt eine Funktion, Ausdruck und so weiter, und deren Aufwand ist, wird es einfach so geschrieben. Ja, aber die Definition sagt, es ist eine Klasse, es ist eine Menge von Funktionen eigentlich, aber alle arbeiten so drunter. Das ist irgendwo auch stimmig. Also das ist die Intuition dahinter stimmt, aber formal ist es nicht korrekt, was wie gesagt, das macht jeder, sonst würde es nicht so aufwendig werden, dass es dann wirklich keinen Spaß mehr macht. So. Welche dieser Formeln trifft jetzt dazu? Welche Zeile ist das? Also wenn Sie ON als N einfach lesen. ON ist ja D mal N hoch 1. So ist ON definiert. Schreib es mal hin. Das heißt, TN ist gleich TN minus 1 plus irgendein D mal N hoch 1. So, welche Zeile ist das? Yes. Was kommt als Komplexität raus? O n Quadrat. Jetzt wird es unangenehm. Mit anderen Worten, ich bin bei O n Quadrat angekommen. Also mein Revert-Algorithmus hat jetzt n Quadrat Aufwand. Damit ist er endgültig unbrauchbar. Das wäre elementar nicht. Also einfach eine Liste umdrehen mit n Quadrat Aufwand, das ist nicht akzeptabel. Man weiß einfach, dass sowas besser geht. Versuchen das zu verbessern. So, die Idee zur Verbesserung ist natürlich, das Resultat elementweise kumulieren. Das heißt, nicht so mit diesen Nachklappern mit Append zu machen, sondern es elementweise so aufkumulieren zu lassen. Das heißt, Wenn ich von folgendem ausgehe, dass ich sage, ich fange an mit 1, 2, 3, 4, 5 und hier drüben als Kumulator, als Größe, wo das Ergebnis hergerechnet wird, nehme ich erstmal die leere Liste. Dann sage ich, okay, jetzt nehme ich hier die 1 weg, 2, 3, 4, 5 und packe die hier rüber, die 1. Dann nehme ich hier das erste Element weg, 3, 4, 5 und packe das hier vorne hin, 2, 1. Dann habe ich hier 4, 5 und habe hier 3, 2, 1 und so weiter. Ja, das heißt, ich nehme immer ein Element und tue es auf der anderen Seite dazu. Das klappt offensichtlich. Mit anderen Worten, und das ist ein Effekt, den man oft hat, ich kann dadurch, dass ich einen zweiten Parameter einführe, einen solchen Algorithmus wesentlich beschleunigen. Und das heißt, Einführung eines zweiten oder eines zusätzlichen, es können ja auch mehrere sein, Parameters. Das hier, man sagt, dieser Trick klappt oft. Ja, das ist eine ganz häufige Technik, mit der ich mein Programm beschleunigen kann. Ja, das geht in ganz vielen Fällen gut. So, das bedeutet, wenn Sie in Pascal oder Java denken, Sie müssen noch eine Weile Hilfsvariable einführen, auch hier sind Ergebnis hochlaufen lassen. Das ist nichts anderes. So, wenn ich das jetzt probiere, wie sieht das dann aus? Das heißt, wenn ich revert eine Liste machen soll, das heißt, ich mache def, das heißt, meine neue Funktion def revert von Liste ist jetzt eine Funktion def von Liste und empty. Ja, das heißt, ich bette das einfach ein und starte jetzt. Genau wie es hier links beschrieben ist, ja, ist bei Ihnen auch links, müssen wir gucken, ob die Bildschirme bei Ihnen andersrum sind. Also, das heißt, so wie es links beschrieben ist, so bette ich das ein. Jetzt brauche ich natürlich diese funRef, das ist meine Hilfsfunktion. Hi. Na, haben Sie schon gewonnen in World of Warcraft oder? Nimmt zwei Listen und liefert mir eine Liste zurück. So, eine Definition von Ref. Wenn die linke Liste leer ist, also ist from und to, dann ist einfach to mein Ergebnis. Ja, das heißt, wenn ich am Schluss die hier links drüben leer habe, dann ist rechts mein Ergebnis zusammengekommen. Ansonsten def revert, jetzt habe ich hier irgendein a, consRest ist ja mein Muster und hier habe ich to, da sage ich einfach, das ist ref von rest und a cons to. So, jetzt habe ich ein Programm geschrieben, das meine Idee, die ich da links skizziert habe, umsetze. Bleiben jetzt zwei Dinge zu tun. Zum einen, ich sollte vielleicht nachrechnen, ob das wirklich korrekt ist, was ich hier treibe. Die Idee habe ich ja umgesetzt, aber stimmt das auch? Und die zweite Frage, habe ich an Geschwindigkeit jetzt gewonnen oder habe ich nicht an Geschwindigkeit gewonnen? Schauen wir uns erstmal den Aufwand an. Von der wie sieht es aus? Interessant ist ja wieder diese Stelle hier, also die Rekurrenzgleichung. So, ich zähle n ist Länge der linken Liste. Also die Fromm-Liste. Über die geht das Ganze. So, und dann habe ich hier bei Rev, wenn der Aufwand, wenn ich mit der Länge n hier anfange, das hat die Länge n, dann ist das offensichtlich, wird das hier um 1 kürzer, t von n minus 1 plus, ja, was habe ich in dem Aufruf auf der rechten Seite für Operationen? Ich habe einmal den Faktor, den Selektor Rest hier, und ich habe diese Konstruktoren, diesen Konstruktor A-Cons. Beides ist konstanter Aufwand. Also plus eine konstante D. Ja, ich habe nur konstanten Aufwand. Alle Operationen auf der rechten Seite sind konstanter Aufwand. Mit anderen Worten, siehe da, ich bin bei O von N angekommen. Das heißt, ich bin von On Quadrat weg und bin bei On angekommen. Das haben Sie schon öfter gesehen, dass zwischen On Quadrat und On beachtlicher Zeitunterschied liegt. Ja, erinnern Sie sich an unsere Sortieralgorithmen? Da waren die Schnellen n mal log n und die langsamen waren n Quadrat und Sie haben schon gesehen, wie die n mal log n die anderen abgehängt haben. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie besser ein n-Algorithmus gegen beim n-Quadrat-Algorithmus ist. Ja? Das heißt, wenn Sie halt eine Liste mit 1000 Elementen haben, dann sind wir halt jetzt bei 1000 Schritten statt 1 Million Schritte. Und das macht sich auch in einem schnellen Rechner bemerkbar. Ja, das sind schon dann spannende Unterschiede. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, eine schnelle Funktion hinzubekommen. Frage ist ein bisschen, wie können Sie die Korrektheit beweisen? Das ist ein bisschen nun, wir brauchen dazu den Beweis mit Hilfe einer Invarianten, das sind wir wieder mal, Beziehung zwischen den Parametern. So, das Ganze ist nur im informellen Bereich, also das kann ich jetzt nicht. Das heißt, da müssten wir Opal mit einer ganzen Menge an Syntax erweitern. Das hat meine Doktorarbeit bei uns gegeben, wo diese Erweiterungen gemacht wurden. Aber das ist mir jetzt zu aufwendig. Deswegen mache ich es hier im Spiel der Mathematik, wo man über seine Dinge einfach mit Formen redet und nicht das alles in die Syntax, die ein Compiler dann verwurschen kann, noch reinpackt mit Schlüsselwörtern und Ähnlichem. Das heißt, also für Rev, und ich habe zwei Listen, from und to, gilt folgende Invariante. So, dann schauen wir uns mal hier diese Skizze an. Da ist auf der einen Seite links ist die Prom-Liste und rechts ist die To-Liste. Das heißt, wenn ich folgende Invariante. Das erste ist, sei L die Ausgangsliste. Also die, mit der ich angefangen habe. Ja? Also in dem Fall hier sei L ist die hier. Und links ist immer Prom und das ist immer To. Dann gilt Folgendes, wenn ich die linke Liste nehme, die umdrehe und vor die rechte Liste hänge, kommt Revert von L raus. Das muss ich glaube ich hinschreiben, sonst ist es etwas schwieriger zu sehen. Dann geht Folgendes. Wenn ich die linke Liste umdrehe, also Revert von From nehme und die hier mit der To-Liste konkateniere, plus plus ist die Konkatenation. Ja, einfach das Zusammenhängen. Gleiche, was Sie von der Notation kennen. Das ist immer revert meiner Ausgangsliste. Ja, das ist die zentrale Beziehung hier. So, wenn ich jetzt daraufhin meinen Algorithmus anschaue, dann muss ich wieder, das ist mir eine Schwierigkeit, dass man, das ist der Vorteil, wenn man 8 Tafeln hat, dann kann man immer auch die Nachbartafel zeigen. Mit den 2 Teilen ist es dann etwas knapper geworden. Ich bin hier unten, Moment. Ich habe ein bisschen weit gesprungen. So, das heißt, geht diese Invariante immer. Sie muss offensichtlich beim Original auch, also hier, wenn ich mir Ref anschaue, beim Originalaufruf muss es gelten. Ja, das heißt, am Anfang, wenn ich sage, revert von L, ist ja definiert als Ref von L und MT. Ja, das ist gleich die Anfangsdefinition. So, und wenn ich mir das dann anschaue, hier ist ganz offensichtlich, das hier heißt ja, es muss gelten, revert von der From-Liste konkateniert mit der To-Liste muss revert von L wieder sein. Und das ist offensichtlich erfüllt. Weil konkateniert mit der Entity ist, das Original steht da revert L gleich revert L. Das heißt, meine Invariante ist beim Startaufruf, wo ich mit diesem Ding beginne, erfüllt. So, jetzt muss ich zeigen, dass sie in den rekursiven Aufrufen erhalten bleiben. Das heißt, wenn sie links erfüllt ist, ist sie auch rechts erfüllt. Das heißt, ich muss hier im rekursiven Aufruf gucken, ob sie erhalten bleibt. Das heißt, ich muss mir die Situation anschauen. Das heißt, die Rekursion, das ist die einzige Stelle, wo es wieder auftaucht, da habe ich ja die Gleichung ref von a cons rest und to ist definiert als ref von rest und a cons to. Das heißt, Voraussetzung, davon kann ich ausgehen, es gilt meine Invariante für die linke Seite. Invariante gilt links. Ja, auf der linken Seite. Ich rufe den auf und ich muss davon ausgehen, wenn ich die Funktion irgendwo aufrufe, erfüllt sie meine Invariante. Und dann muss ich zeigen, dass sie dann auch in allen rekursiven Aufrufen erfüllt ist. Ja, also unter der Annahme, dass sie in einem bestimmten Aufruf erfüllt ist, muss sie auch während rekursiven Aufruf erfüllt sein. Und am Start, habe ich ja gezeigt, ist sie schon erfüllt. Also Induktionsstart war hier oben und jetzt kommt hier der Induktionsschritt, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass revert von a cons rest konkateniert mit konkateniert mit to gleich revert von L ist. Ja, das hier ist meine Voraussetzung. Und jetzt muss ich zeigen, zu zeigen ist, dass dann auch gilt revert von rest konkateniert mit a cons to muss ebenfalls revert von L sein. Ja, das muss ich zeigen. So, das ist aber ziemlich einfach auszurechnen hier, weil, wenn ich mir die erste Zeile anschaue, aus Stern, kriege ich ja sofort revert von A cons rest konkateniert to ist das gleiche, die Originalfunktion von revert war ja revert rest append a und das ist konkateniert mit to und das ist ganz offensichtlich das gleiche wie, es gibt mir hier der Platz aus, revert von rest konkateniert mit A cons 2. Und das ist genau das, was an der Stelle ihr haben will. Das ist genau mein Revert L. Das heißt, ich kann auch ziemlich schnell durchrechnen, dass ich hier wirklich meine Idee korrekt umgesetzt habe. Mit anderen Worten, ich habe jetzt eine Implementierung von Revert gefunden, die korrekt ist und ON. Zumindest ist Revert mal ON. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt vorwärts. So. Frage. Was hilft das für Q? Ja? Ich habe jetzt erstmal eine hohe Überlegung, um mit Q besser hinzukommen, weil ich glaube, immer noch mein Problem habe, dass mein Push Ordnung N ist. Und da wird es jetzt ein bisschen aufwendiger und komplexer. Oh, jawohl, das ist jetzt spannend. Ja. Tut mir leid, Leute, aber das ist auf der letzten Seite gelandet, das Teil, weil ich auf den falschen Pfeil gedrückt habe. Das befüllen dann auch. Das geht man lieber nicht aufs Netz. Das ist auf Seite 50. Ich habe hier 50 Leerseiten, ich habe gerade auf der letzten geschrieben. Das sind zwei Links, Sie sehen dann vielleicht keinen Pfeil da oben. Wenn ich auf den falschen drücke, bin ich am Ende der Liste statt auf der nächsten Folie. Okay. Wieder mein Problem. Ich habe meine Liste 1, 2, 3, 4, 5. Wenn das meine Queue sein soll, dann sei es jetzt Append mache, wenn ich jetzt hier Push 6 mache, dann hänge ich das hinten an und mache Append. Das heißt, das ist eine aufwendige Operation. Cons wäre schöner. Also mache ich Folgendes. Einbetten in zwei Sequenzen hat ja schon mal geholfen. Oder weiteres Argument hinzunehmen. Also nehme ich mir hier noch eine zweite Liste hinzu. Ich mache ein Pärchen draus für meine Queue. Wenn ich jetzt Append mache, mache ich Folgendes. Hier bleibt 1, 2, 3, 4, 5. Und das Element 6 mache ich hier vorne hin. Das war jetzt Push. Also hier hatte ich Q. Und das hier, dieser Schritt war Push Q, das Element 6. Wenn ich jetzt das Element 7 anhänge, dann mache ich einfach Folgendes. 1, 2, 3, 4, 5 bleibt. Und hier mache ich 7,6 draus. Das ist konstanter Aufwand, weil ich vorne anhänge. Vorne geht schnell. So, wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe, dann kriege ich also irgendwann so eine Situation 1, 2, 3, 4, 5. Und auf der anderen Seite kriege ich von mir aus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ist einfach umgedreht auf der anderen Seite. Das geht ja ganz gut, bis ich anfange, mit Pop zu arbeiten. Jetzt schmeiße ich Elemente raus. Ja? Das heißt, jetzt mache ich also ein Pop, Pop und so weiter. Dann kommt irgendwann der kritische Augenblick, wo die hier leer wird. Und hier drüben habe ich 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. So. Wenn ich jetzt nochmal Pop machen will, habe ich ein Problem. Ja, jetzt mache ich das einfach. Wenn ich jetzt hier nochmal Pop sage, dann sage ich, na gut, dann drehe ich jetzt halt die Liste um. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die ist dann dafür leer. Und die 6 kann ich dann speichern. Ja, mal einfach die Word. So, das ist die Idee dabei. Das heißt, Pop, das haben eigentlich alle Operationen, haben jetzt die meiste Zeit konstanten Aufwand. Warum? Weil mein First und, also Pop und Top hatten sowieso schon konstanten Aufwand. Ich gucke ja nur das erste Element der linken Liste an. Jetzt habe ich es geschafft, dass auch Push konstanten Aufwand hat, weil ich ja an der rechten Liste nur noch vorne anhänge. Das geht in konstanter Zeit. Aber mein Problem ist jetzt, dass ich bei Pop plötzlich mal das Revert habe und Revert ist wieder ON. Das ist eine etwas schwierig zu analysierende Situation, weil ich jetzt in der Lage bin, sage, meistens macht Top konstanten Aufwand, aber immer wieder mal hat es
linearen Aufwand.
Was bedeutet das im Durchschnitt für mich? Heißt im Durchschnitt bin ich dann doch wieder linear oder wie sieht das aus? Ja, das ist die Frage. Ich will jetzt mit Ihnen nicht diese, das geht ein bisschen über eine Erstsemestervorlesung hinaus, das will ich durchrechnen, aber es gibt den Begriff des sogenannten amortisierten Aufwandes. Den will ich jetzt nur plausibel machen, intuitiv, nicht wirklich hier mit Ihnen formal durchrechnen. Dieser amortisierte Aufwand heißt folgendes. Das ist wie bei Finanztechnik, darf man heutzutage eigentlich nicht reden, weil es ja nur krisenhaft dann ist. Trotzdem leihen wir uns mal die Begrifflichkeit aus. Nehmen Sie an, bei jedem Push, das Sie machen, machen Sie jedes Element, das Sie in die rechte Liste packen, rechnen Sie nicht mit Aufwand 1, was diesem Append oder Prepend entspricht, sondern ich rechne Aufwand 2. Ich rechne den doppelten Aufwand, also doppelt so viel, wie ich brauche. Das heißt, jedes Element in der rechten Liste hat sozusagen einen Kredit dabei. Sein Hinzufügen zur rechten Liste ist doppelt so teuer gerechnet worden, wie es wirklich war. Der hat ein Guthaben dabei. Ja, ich habe sozusagen jedes Element schon mit einem Guthaben an Aufwand versehen, den es noch nicht gebraucht hat. Und jetzt mache ich Revert. Und bei Revert wird jedes Element, haben wir ja gesehen, wieder mit Aufwand 1 an die andere Liste angehängt. Und dann wird es verarbeitet sein Guthaben. Wenn ein Wort Revert braucht nur das Guthaben auf, das ich vorher ihm mitgegeben habe. Und das heißt, wenn ich dann, auch wenn ich bei dem Push doppelten Aufwand rechne, ist es immer noch konstanter Aufwand. Und ich habe mit dem Push dann konstanten Aufwand und bei dem Pop, wenn ich auf die Situation komme, dass ich Revert machen muss, brauche ich nur den konstanten Aufwand, auch wenn die alle schon als Kredit dabei haben. Und damit habe ich sozusagen amortisiert das wieder. Diese Art Rechnung, die wie gesagt in ihren Details über das Semester hinausgeht, aber die zeigt, dass ich insgesamt amortisiert wieder konstant bleibe im Aufwand. Was Sie damit praktisch in Griff bekommen, ist folgendes. Die Rechnung ist ziemlich komplex zu sagen, okay, ich weiß ja, dass ich manchmal ON Aufwand habe, aber im Schnitt nur in jedem n-ten Schritt. Und wenn ich in jedem n-ten Schritt ON Aufwand habe, bin ich im Schnitt wieder bei konstantem Aufwand angekommen, weil ich dann eben das durch n dividiere. Und diese Überlegung, dass ich zwar linearen Aufwand habe, aber nur in jedem n-ten Schritt, was unterm Strich doch wieder konstant ist, die wird mit diesem Amortisierten so ein bisschen formalisiert. Ja, das heißt, ich gebe Ihnen sozusagen dieses Guthaben mit, dass ich ihn zu teuer mal vorläufig kalkuliert habe. Ich habe ihn doppelt so teuer kalkuliert, wie er war. Und dieses Guthaben brauche ich jetzt wieder auf. Das heißt, mit diesem Trick komme ich amortisiert auf konstante Zeit. Jetzt muss ich es nur noch implementieren. Und diese Implementierung sieht jetzt dann so aus, dass ich jetzt sage für die Implementierung wieder, so, ich schreibe nicht alle Teile hin, also Liste bleibt wie es ist, aber was ich jetzt bekomme, ist Data Q wird jetzt definiert nicht mehr als ein Paar, sondern ich sage es einfach mal, ich nenne es nur QU, also ein Viertupel, der erinnern Sie sich, wir hatten immer Länge und Liste genommen, jetzt habe ich eine linke Liste und eine rechte Liste, von jeder brauche ich auch die Länge. Das heißt, ich habe also die Länge der linken Liste ist nach und dann habe ich die linke Liste, dann habe ich LR ist nach und habe die rechte Liste. Ich habe jetzt einen Viertupel eingebaut. So, und assert, meine Bedingung sagt immer, dass LL ist die Länge der linken Liste und LR ist die Länge der rechten Liste. So. Ich nehme gleich noch eine Bedingung dazu. Die a priori nicht sofort zu sehen ist, die aber, wenn man, wie wir dann gleich sehen werden, durchaus hilfreich ist. Und zwar möchte ich erreichen, dass die linke Liste nie kürzer wird als die rechte. Denn die Frage ist, dann muss ich mit dem Revert eigentlich unbedingt warten, bis ich am Ende angekommen bin, kann ich das nicht auch mal zwischen rein machen, dieses Revert. Und ich sage es einfach noch dazu, ich sage einfach, es muss gelten, LL größer gleich LR. Nehme ich noch zusätzlich hinzu. So, ich will jetzt nicht das in allen Details durchspielen, aber einige dieser Funktionen zeigen wir. Also die einfachste sollte man schon mal anschauen. Def von empty ist natürlich dann QU von 0, empty, 0, empty. Das schaffen wir. Ja, also das ist alles 0 und leer. Die Definition von first. Und da ist schon der entscheidende Punkt, da werden Sie gleich sehen, warum eine rote Zusatzbedingung hilfreich ist. Wenn ich so ein Viertupel mir anschaue, also ich habe QU von L1, also ist die linke Liste, dann habe ich LFT, dann habe ich L2 und dann habe ich RET, sind meine vier Komponenten meines Tupels. Und wenn ich davon das erste Element haben will, dann sage ich einfach, das ist first der linken Liste. Das ist offensichtlich konstanter Aufwand. Frage, ist das korrekt? Was ist, wenn die linke Liste leer ist? Dann ist first von left undefiniert. Die Idee ist aber, da könnten nicht rechts noch Elemente sein. Müsste ich nicht revert rechts machen und davon das erste Element mehr holen. Denn mein wenn noch Elemente da sind, meine Liste, meine Queue besteht aus beiden Teilen. Ja, die linke Hälfte und die rechte Hälfte. Und wenn die linke leer ist, fahre ich leer, drehe die rechte rum und nehme dann davon rum. Dann muss ich first von dieser umgedrehten Hälfte nehmen. Da ist die rote Bedingung jetzt essentiell. Weil die linke Liste nie kürzer sein kann als die rechte, heißt, wenn die linke leer ist, muss die rechte auch leer sein. Sonst wäre meine rote Bedingung leer. Deswegen kann ich einfach first von links machen, denn wenn links leer ist, ist einfach wirklich kein Element da. Ich greife wirklich auf die leere Queue zu und das muss dann auch undefiniert sein. Wenn die rote Queue nicht dabei wäre, müsste ich an der Stelle die rechte umdrehen und dann davon die first nehmen. Ja, also das ist jetzt schon ein bisschen kniffliger alles hier geworden. Aber Sie sehen, das hilft natürlich ganz wesentlich. So, was passiert, wenn ich den Rest von Queue L1 left, L2 right nehmen. Ich kann wieder mal im Prinzip sagen, okay, ich nehme einfach Rest von der linken Liste, denn wenn die linke Liste leer ist, ist ja auch die rechte leer und dann ist es zu Recht umgedreht. Trotzdem ist es nicht ganz so einfach. Warum kann ich nicht einfach sagen, nimm den Rest der linken Liste? Was passieren würde, wäre folgendes, ich schreibe mal das hier jetzt hin, das wäre L-1 Rest von left, dann hätte ich hier L2 und die rechte Liste. Was ist jetzt das Problem? bei diesen vier Werten. Also das ist die ganz elementare Bedingung. Wenn die Linie leer ist, haut es das der Element zum Beispiel und die rechte kannst du erhalten. Und wenn die Linie leer ist, war die rechte auch leer, müssen wir nicht umgenommen. Aber es gibt ein Problem. Nämlich, dann ist sie nicht leer geworden, aber generell kann es sein, wenn sie gleich lang wie die rechte war, ist sie jetzt kürzer. Ja, und im Extremfall, wenn sie ein Element hatte, ist sie leer. Mit anderen Worten, es kann jetzt passieren, dass die linke kürzer wird als die rechte. Ich muss also normalisieren. So, das gleiche gilt übrigens dann der für Push QU L1 Left L2 Right. Auch hier muss ich Normalize anwenden, weil ich hier jetzt kriege L1 Left und hier habe ich jetzt L2 plus 1 und ich habe mein A vergessen und A Consort. Auch hier kann es mir passieren, dass wenn A auf die rechte Liste draufgepackt wird, dass die länger geworden ist als die linke. Das heißt, ich habe jetzt diese Funktion normalize, also fun normalize, nimmt eine Q und liefert mir eine Q i. Das heißt, ich muss es so machen, habe ich noch was vergessen. Kurz, dass wir es anders machen, aber normalize von QU von dem hier. Ich hätte einfach aufs Vierpunkt übergeben können, dann hätte ich die Liste hier gewiesen, Nachkreuz, List, Kreuz, Nachkreuz, List, nach Q. Egal. So, und normalize von QU L1 left, L2 right ist dann folgendermaßen definiert. Das muss ich einfach sagen, falls L1 größer gleich L2 ist, dann ist alles noch in Ordnung, dann ist die Welt noch heil, dann ist das Ergebnis einfach genau diese Liste, L1 left, L2 right. Das heißt, in den meisten Fällen muss normalize nichts tun, weil schon alles in Ordnung ist. Falls aber gilt, dass L1 kleiner L2 ist, dann habe ich genau mein Problem, dann kriege ich eben eine neue Q, und die hat dann L1 plus L2. Dann habe ich hier left konkateniert mit revert right. Und dann habe ich hier 0 und die leere Liste. Mit anderen Worten, sobald die linke Liste zu kurz wird, sei es weil sie geschrumpft ist bei Pop oder weil die andere gewachsen ist bei Push, in dem Moment drehe ich die rechte um und hänge sie an die linke an. Das ist eine teure Operation. Da muss ich einmal Revert machen und dann auch noch das blöde Append. Ja, das sind also ON-Algorithmen, aber amortisiert ergeben die dann insgesamt doch wieder den Aufwand ON, weil auch dieses Konkateniert natürlich auch nur wie Revert diesen Vorrat aufbraucht, sonst gar nichts. So, das heißt, mit dieser Technik habe ich es jetzt hingekriegt, dass auch die Q zwar etwas teurer geworden ist, aber unterm Strich alles auch nur mit konstantem Aufwand geht. Erinnern Sie sich, konstanter Aufwand heißt wirklich, es gibt einen gewissen Faktor. Das heißt, ob das jetzt 12 Maschineninstruktionen sind oder 32 Maschineninstruktionen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Genau, weil das müssen wir genau den Compiler anschauen, wie viel der aus jeder Operation genau macht. Entscheidend ist, es ist zwar etwas teurer geworden, aber nicht extrem teuer. Ja, ich bin um einen konstanten Faktor noch teurer geworden. Und was ich gesagt habe vorhin, ist, was ich eben bei den Funktionsansprachen habe, ist die absolute Sicherheit, dass ich nicht aus Versehen hier irgendeinen Pointer falsch setzen kann und plötzlich ein falsches Ergebnis habe. Also, ich kann nicht in das Problem hineinrutschen, dass mir einer sagt, du hast zwar ein falsches Ergebnis, aber das finde ich zu schnell, sondern sagt, ich bin einen Hauch langsamer geworden, aber weiß, dass ich den Fehler nicht eingebaut haben kann. Das ist halt der Preis, den man bezahlen möchte. Was ich Ihnen im Prinzip heute vor allem zeigen wollte, war mal dieses Konzept der abstrakten Datentypen. Das heißt, wir haben eine Sicht auf Daten, nämlich es ist Stack, Last In, First Out oder eine Queue, und die sind nicht 1:1 irgendeiner Konstruktorkonstruktion zuzuordnen, sondern da muss ich kompliziertere Dinge intern treiben. Das heißt, die Implementierung sieht ganz anders aus wie die Optik außen. Aber den ganzen Kram habe ich versteckt. Jeder, der jetzt in Stack und Vue arbeiten will, arbeitet einfach mit Push, mit Top, mit Pop. Und das ist ganz elementar, was da drunter eine Maschinerie läuft mit Umkehren und Revert und Append, sieht man alles nicht mehr. Das ist die Idee dabei. Okay, das wäre es für heute. Wir sehen uns am Freitag.